Als ich vorhin kam und mich dann ankabeln ließ als Verkündiger, fragte man mich, und wo ist die PowerPoint-Präsentation? Habe ich gedacht. Dann habe ich gesagt, ja, pass auf, wenn du noch ein Bild vom Pantokrator im Katharinenkloster oder oben in der Kuppel von der Hagia Sophia hast, dann können wir auch was an die Wand werfen. Ansonsten muss ich euch enttäuschen und ihr müsst mehr auf die Ohren achten wie auf die Augen. Ja, da es für mich wichtig ist, dass man den heutigen Predigttext gut verstehen kann, bei aller Holprigkeit des gleich Gelesenen, werde ich einen dem griechischen Urtext sehr angenäherten Abschnitt vorlesen. Wenn du bekennst mit deinem Munde Jesus als Herrn, und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn auferweckte aus den Toten, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Munde aber wird bekannt zur Errettung. Denn es sagt die Schrift: Jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, wird nicht beschämt werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe ist Herr aller, der da reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, wer nur anrufen wird, den Namen des Herrn, wird errettet werden. Wie sollen sie den anrufen, an welchem sie nicht zum Glauben kamen? Wie aber sollen sie zum Glauben kommen, an den, von welchem sie nichts hörten? Wie aber sollen sie hören, ohne einen, der heroldet? Wie aber sollen sie herolden, wenn sie nicht entsandt werden? Wie geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße derer, die frohe Botschaft von guten Dingen bringen. Aber nicht alle wurden dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja sagt: Herr, wer schenkte unserer Botschaft Glauben? Also kommt der Glaube aus der Botschaft, die Botschaft aber durch das Wort des Christus. Soweit der Urtext. Bestimmt ist Ihnen das Wort Herolden aufgefallen, seltsam und sehr selten gebraucht. Eine aufheiternde Erklärung zum Wort Herolden können uns die Gebrüder Grimm bzw. Walt Disney liefern. Im Märchen von Aschenputtel oder Englisch Cinderella gibt es die Szene, dass der König beschließt, dass sein Sohn heiraten soll. Und um es ihm leichter zu machen, werden alle heiratsfähigen jungen Mädchen zu einem Ball aufs Schloss eingeladen. Diese Ballankündigung geschieht nicht durch den König selbst, sondern von dem durch den König eingesetzten Herold. Im Film Cinderella sieht man den Herold, wie er mit einer großen Rolle Papier bewaffnet auf dem Marktplatz mit lauter Stimme diese Ankündigung macht. Der Herold hat also die Aufgabe, die Worte seines Herrn und König mit lauter Stimme überall bekannt zu machen. Im Griechischen wird das Wort Kyrissein und nicht das Wort Euangelein für verkündigen bzw. predigen verwendet. Und Paulus will damit ausdrücken, dass es das Wort Gottes ist, das dem Glauben bringt. Der Herold hat also die Aufgabe, nur Gottes Wort weiterzusagen. Verkündigen oder auf Griechisch euangelein kann manchmal auch eine Interpretation des Predigers sein, was natürlich nicht immer falsch ist. Für Prediger benutzt Paulus aber das Wort Apostel, das heißt Gesandter. Und für Predigen oder Verkündigen wird häufig das Wort euangelein verwandt, eben die gute Botschaft bringen. Paulus geht es also darum, dass der Glaube direkt aus dem Wort Gottes entsteht, welches von dem Verkündiger, hier Herold, gesagt wird. Aber es gehört natürlich auch der Hörende dazu. Und das bedeutet, ich höre das Wort, akzeptiere es und gehorche ihm. So wie es in Vers 16 heißt, dem Evangelium gehorsam sein. Und das heißt für den Glaubenden, denn wenn du bekennst mit dem Munde Jesus als Herrn und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn auferweckte aus den Toten, so wirst du gerettet werden. Aber warum schreibt er hier die Zukunft? Du wirst gerettet werden und nicht, wie in den meisten Übersetzungen, du wirst gerettet. Punkt. Wenn ich mal in Römer 8 folgende lese, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er ihm mit ihm uns nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, so sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich finde, eine solche gewaltige Zusage macht froh und lässt mich fröhlich in die Zukunft blicken. Auch Paulus hat erst ganz am Ende seines Lebens gesagt, dass ihm nun die Krone des ewigen Lebens beigelegt ist. Wer beharrt bis ans Ende, wird selig. So ist das Futur im vorigen Satz gemeint gewesen. Nur ich selbst kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Niemand und nichts sonst. Wenn ich nun erkannt habe, dass Gott mich liebt und dass er aus Liebe zu uns Menschen und zu mir seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat und ihn dann dort auch als Buße für unsere und meine Sünden ans Kreuz nageln ließ, er dort starb und von Gott, seinem Vater, am dritten Tage auferweckt wurde von den Toten und wieder in den Himmel aufgefahren ist, wenn ich das für mich weiß und in meinem Herzen verinnerlicht habe, warum muss ich es dann noch bekennen? Die Antwort, die unsere Vorfahren im Baptismus darauf gaben, lautete, jeder Baptist ein Missionar. Sie hatten erkannt, wenn ich von Gottes Geist ergriffen bin, muss ich auch anderen davon erzählen. So wie Kinder, wenn sie etwas Tolles erleben, unbedingt davon erzählen müssen. Und so steht es eben auch im 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, das, was ich mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus erlebe, möchte Gott, dass es alle Menschen erleben. Ob sie es nun annehmen oder nicht, ist aber deren Sache und Verantwortung und nicht meine. Habe ich in meiner Kindheit oder Jugend Hänseleien oder Mobbing erlebt und bin deswegen stärker gehemmt, auf andere zuzugehen, habe ich die Möglichkeit, mit Gott darüber zu reden. Ihm darf ich von meinen Ängsten und Hemmungen erzählen. Und er wird antworten. Wie und wann, das weiß ich nicht. Aber jeder darf einer Antwort gewiss sein. Ich zum Beispiel war während meiner Alkoholzeit, wenn ich nicht gerade unter Strom stand, so gehemmt, dass ich ganz stark stotterte. Mein eigenes Selbstbewusstsein ist, bis auf ganz kleine, seltene Ausnahmen, so gewesen, dass es unter jede Türspalte passte. Nur die Sprachstörungen sind auf einige Aussetzer noch etwas vorhanden. Und ich kann einen Raum ohne Hemmung betreten. Und nun ja, ich stehe im Moment hier oben und ich rede zu euch. Die Angst vor anderen Menschen wurde mir genommen. Soweit der von mir erlebte Punkt, ich kann das nicht. Ich habe es erlebt und erlebe es auch heute. Beten oder reden mit Gott hilft. Aber wenn ich bekenne, ich bin Christ, warum verlangt dann Paulus im Römerbrief, dass ich Jesus als Herrn bekennen soll? Hat nicht schon Goethe den bekannten Satz formuliert? Namen sind Schall und Rauch. Und uns kommt das manchmal seltsam vor mit den Namen. Aber wir gebrauchen sie etwa, wenn wir sagen wollen, zum Beispiel, wo wir arbeiten. Dann sage ich, ich bin ein Bayer-Mitarbeiter oder bei mir, ich bin ein Fordianer. Und wenn Richter ein Urteil sprechen, wir kennen es doch so. Im Namen von, ergeht folgendes Urteil, im Namen von eine Aussage zu treffen, sagt er, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Nicht ich, Schmitz, Richter, verkündige, so wie ich jetzt meine, sondern im Namen des Volkes. Zum Namen Gottes gibt es viele Aussagen. Zum Beispiel ganz am Anfang in den 10 Geboten. Und wie heißt auch, heißt, du sollst den Namen Gottes nicht und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele. Es ist jetzt nicht, die Bibelstellen kann man sich raussuchen oder ich kann sie euch sagen. Wir im Neuen Testament halten uns da an die Aussage von Petrus vor dem Hohen Rat, als er sich wegen der Heilung eines Gelähmten verantworten muss, als er sagte, im Namen Jesu Christi ist dieser Mensch geheilt worden. Und in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Soweit Zitate aus Apostelgeschichte 4. Darum besteht Paulus auf der Aussage Kyrios Jesus. Jesus ist der Herr. Es ist der Herr Jesus, der Paulus vor Damaskus ansprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und auf die Frage, Herr, wer bist du? Antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Nachzulesen kann man die komplette Geschichte in Apostelgeschichte 9 folgende. Dass Jesus der Herr ist, hat etwas mit meinem persönlichen Leben zu tun. Jesus bestimmt die Regeln in meinem Leben. Und wenn ich sie nicht immer einhalte, darf ich zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Es ist aber auch ein Hinweis auf das Ende der Zeiten, wenn Jesus als Herrscher zurück auf diese Welt kommt und sich im Namen Jesu beugen sollen alle Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, wie es Paulus in Philipper 2,10 schreibt. Und dann heißt es weiter, und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Selbstverständlich bleibt Christus auch der uns liebende Sohn des Vaters. Entschuldigung. Seine Liebe zu uns ließ ihn ja den Weg zum Kreuz gehen. Aber mit seiner Auferstehung ist Christus auch der Sieger über alle finsteren Mächte, die uns manchmal Angst machen wollen, geworden. Er ist eben Gott, Herr und Heiland zugleich. So gibt es für die unterschiedlichen Sichtweisen auf Jesus Christus auch in den Kirchen unterschiedliche Symbole. In der evangelischen Kirche gibt es das leere Kreuz als Zeichen für den auferstandenen Jesus Christus. Wir als Baptisten zählen uns allgemein mehr der protestantischen Kirche zugehörig und damit auch das leere Kreuz hier bei uns. In der katholischen Kirche wird Christus als Leib am Kreuz hängend gezeigt, als Symbol für den leidenden Herrn. In der orthodoxen Kirche, jetzt kommt das fehlende Bild, wird Jesus oft als Herr und Sieger über Tod und Teufel, als sogenannter Pantokrator gezeigt. Also wer es jetzt vermisst, kann gerne in die Hagia Sophia jetzt gehen und da mal nach oben gucken in die Kuppel. Dort ist Christus der Pantokrator. Oder auch nicht so weit ins Katharinenkloster am Sinai, auch eine alte Ikone dort, die aus dem 5., 6. Jahrhundert, eins der ältesten überhaupt, wo auch Christus so gezeigt wird. In der Zeit des Paulus war bei vielen Menschen das Bild von Jesus Christus geprägt als Sieger von Golgatha, als Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Welcher Blick auf Jesus mir in meiner momentanen Situation hilft, muss jeder für sich herausfinden. Der Blick auf den Auferstandenen, der Blick auf den Leidenden oder der Blick auf den kommenden Herrn. Sie sind alle biblisch und je nach Situation hilfreich, heilend, mutmachend, tröstend. Ich möchte nun noch einmal auf den Beginn der Wortbetrachtung des heutigen Predigttextes kommen. Im 1. Korinther 2 gibt uns Paulus einen Eindruck, wie Predigen im Sinne von Herolden aussehen könnte. Und in Apostelgeschichte 17 lesen wir von einer anderen Wortverkündigung. So zunächst einmal der Text aus 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Reinhard hat es vorhin auch schon in der Anmoderation so gesagt. Dazu noch ein erklärender Vers aus Apostelgeschichte 18 zu diesem gehörten Text, als Paulus von Athen nach Korinth kam. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Was auffällt, trotz der klaren Aufforderung Gottes an Paulus, begann Paulus seine Verkündigung mit Furcht und Zittern. Und in der Gemeinde in Korinth war aber selten eitel Sonnenschein, wie wir aus den Korintherbriefen erfahren. Interessant. Eine klare Zusage Gottes und doch Streit in der Gemeinde. Segen Gottes ist wohl nicht immer an menschliche Harmonie gebunden. Der Beginn der christlichen Gemeinde in Jerusalem ist da wohl eher die Ausnahme. Übrigens, die hier zitierten Bibelstellen stammen alle bis eben auf den Anfang aus der revidierten Luther-Übersetzung. Nun zu dem anderen Text aus Apostelgeschichte 17, Verse 22 folgende. Als Vorbemerkung, das erste Mal bewusst habe ich diesen Text als 19-Jähriger hinter der Akropolis in Athen auf dem Areopag in Messing geprägt, auf einem Felsstück befestigt gelesen. Mein Altgriechisch war auch zu dieser Zeit nicht besonders gut, aber es hat mich schwer beeindruckt. Und nun der Text. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer gesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun, ich verkündige euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte oder doch selber, wo er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, Er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollten wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen oder steinernen Bildern durch menschliche Kunst oder Gedanken gemacht. Zuvor hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass an allen Enden sie Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckte. Soweit der Text. Nach meiner persönlichen Meinung eine super Predigt. Er holt die Athener da ab, wo sie sind. Er geht richtig auf sie ein. Und, man mag es kaum glauben, heißt es doch, Paulus ging von ihnen und einige schlossen sich ihm an. Athen war auch eine sehr große Stadt, auch damals. Aber Paulus hat im Römerbrief nicht gesagt, in großen Städten große Reden halten, bringt großes Volk, sondern wenn man mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist und in seinem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt ist, wird man Errettung fahren. Über mit dem Munde bekennen haben wir schon geredet. Im Herzen glauben meint nicht, meine Gefühlswelt ist größer, darum ist mein Glaube größer, sondern im Herzen meint hier Denken, Fühlen, mein komplettes Wesen und Sein sind von Gott erfüllt. Gott, der Herr, weiß, was für schwächliche Wesen wir sind. Wir sind eben keine Roboter. Einmal programmiert, arbeiten wir fehlerfrei bis zu unserem mechanischen Ende. Wir als Menschen sind schwache Wesen und brauchen immer wieder Aufmunterung. Zum Beispiel in Predigten oder Gesprächen. Gegenseitiger Erfahrungsaustausch ist viel wichtiger, als wir manchmal meinen. Mut machen gehört unbedingt dazu. Mir hilft es da manchmal, wenn ich sehe, wie der Einfluss von Kirche und Christentum in unserer Gesellschaft dramatisch abnimmt. Dann hilft mir ein Blick auf Jesus. Diesmal nicht als Heiland, sondern als Pantokrator, als Weltherrscher, der über allem steht. Zur Zeit des Paulus gab es noch keine christliche Gesellschaft oder zumindest eine in etwa geprägte. Ja, der Herr kommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist gewiss, darauf dürfen wir hoffen. Hüten wir uns davor, und da muss ich mich an meine eigene Nase fassen, ins Jammern einzusteigen, dass alles immer schlimmer wird. Dies macht mutlos und das will der Gegenspieler Gottes. Kyrios Jesus ist der Siegesruf Christi und er hat alle und alles am Kreuz besiegt. Christus ist der Herr und nichts und niemand vermag ihm zu widerstehen. Amen.